Shalom Veselam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Heute wieder aus der Hochschule, wie gewohnt. Mit dabei ist Erik Stutzenberger. Guten Morgen, Erik.
Guten Morgen.
Erik hat gerade seine Note erfahren für seine Masterarbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war eine 1-0. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Hat auch etwas auf sich warten lassen, aber naja, was lange währt, wird endlich gut.
Wir reden auch heute über das Thema seiner Masterarbeit. Ich möchte noch ganz kurz was zu Erik an sich sagen. Also die Masterarbeit selbst hat er an der Uni geschrieben, hat aber ganz viele Seminare bei uns auch besucht. Nun, Beziehung zu Professor Heil ist der Lehrstuhlinhaber vom Ignaz-Bubis-Lehrstuhl für Geschichte, Religion und Kultur des europäischen Judentums, der ihm auch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, wo es darum ging, Praktikumsplatz zu wählen, so dass Erik auch noch ein Praktikum gemacht hat in Hamburg und Berlin. Möchtest du ganz kurz noch was dazu sagen?
Richtig. Das war auch eher wie die Jungfrau zum Kinde zu den Praktika gekommen, aber ein Praktikum am Institut für die Geschichte der deutschen Juden bei, also beziehungsweise unter Regentschaft meinerseits von Herrn Dr. Siegel, dem ich an der Stelle auch nochmal danken darf, weil er mich dann auf das Thema auch indirekt gebracht hat. Und das andere Praktikum gleich im Schweinsgalopp danach, einen Monat später in Berlin, am Zentrum für Antisemitismusforschung angeschlossen an der TU Berlin, bei der Frau Dr. Kupferberg und bei der Frau Dr. Lund.
Okay, und jetzt ist er wieder hier. Er arbeitet als freischaffender Historiker. Er gibt auch zum Beispiel Stadtführungen, macht er zu allen möglichen Themen, die man sich überlegen kann, durch Heidelberg. Ist Archivbeauftragter einer deutsch-israelischen Firma, die sich mit der Restitution deutscher Staatsbürgerschaften auseinandersetzt. Als Tanzlehrer für Tänze aus 3 Jahrhunderten beschäftigt und Filialleiter der Schokolaterie Knösel.
Man hat ja sonst nichts zu tun.
Genau. Wir hatten es gerade, als das Mikrofon noch aus war, davon, wie es denn jetzt wohl weitergehen wird. Ich bin gespannt, weil die Interessen so weit auseinanderliegen und es alles nicht so gewöhnlich ist. Hast du schon eine Idee, was kommen wird oder möchtest du weiter studieren?
Ich habe lange überlegt, ob ich noch promovieren möchte, aber je länger ich mich mit dem Gedanken der Promotion beschäftige, vor allem über Kommilitonen, desto unattraktiver wird die Promotion. Also 3 Jahre mindestens sich natürlich vor den Karren spannen lassen, in ständiger Aktualität am eigenen Forschungsgebiet eigenverantwortlich arbeiten. Dazu habe ich dann, glaube ich, während dem Studium doch gemerkt, dass ich lieber, wenn ich meine Eigenständigkeit habe, die in der Freizeit auslebe und im Arbeitsturnus dann doch gerne unter einem gewissen Zwang stehe, damit ich die Sachen voneinander, ja, aneinander einschätzen kann.
Ja, ich glaube auch, dass es mit den 3 Jahren, es wird ja nur funktionieren, wenn du wirklich nur dein Doktorat hast. Aber du hast ja so viele Interessen, das ist ja illusorisch zu glauben, du könntest das alles weiterverfolgen innerhalb von 3 Jahren.
Richtig. Und dann am Ende vor 600 Seiten zu stehen, die dann doch irgendwo in einer Katakombe vor sich hin oxidieren dürfen. Also das ist jetzt negativ ausgedrückt, aber es ist tatsächlich nicht mein Wille. Ich habe eigentlich ins Studium bin ich reingegangen in dem Willen, naja, einerseits Professor zu werden, aber das ist dann immer der hohe Anspruch des Icarus. Dann bin ich über die Praktika ins Archivwissenschaftliche gegangen, aber habe relativ schnell an der Realität von Archiven gelernt, dass es nicht darauf ankommt, was man kann, und das möchte ich jetzt ganz frei sagen, sondern dass es darauf ankommt, dass man promoviert hat, einen gewissen Altersstand hat und dann dorthin abgeschoben wird. Also, so böse das jetzt klingen mag,
aber ich finde, lassen wir das mal so stehen.
Also, ich fand die Praktika immer sehr schön, aber man merkt dann doch sehr schnell, dass man sich in solchen Läden dann auch sehr schnell ausbrennt. So viel Spaß ich auch an handschriftlichen Zeugnissen habe. Also, ich hatte große Freude daran, für die Arthur Langermann für den Nachlass in Berlin am Zentrum für Antisemitismusforschung antisemitische Postkarten zu transkribieren aus der Jahrhundertwende. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, also trotz, manchmal auch wegen des Inhalts. Aber das weiß ich eben, dass wenn ich in Archivleitungen gehe, dann dürfte ich mich nur noch mit der Bürokratie auseinandersetzen. Dann geht mir eigentlich die ganze Freude abhanden, die mir dann in finanzieller Hinsicht irgendwie aufgewogen werden sollte.
Ja, das ist so praktisch das Schmerzensgeld.
Richtig, des akademischen Haushaltens. Und deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden, das lieber in der Freizeit zu machen. Bin über die Schokolaterie relativ gut mit den Gästeführern und kann mich da dann eigentlich, sagen wir mal, neben der Arbeit wissenschaftlich ausleben. Aus einer Freizeitperspektive, was, glaube ich, die schönste Wissenschaft ist.
Ja, Ich möchte mal zurückkommen zu deiner Masterarbeit.
Zur Diplomarbeit.
Zum Thema deiner Masterarbeit. Und zwar war das Thema jüdischer Palästina-Tourismus im 19. Jahrhundert. Wie bist du drauf gekommen? Das ist schon mal die erste und wichtigste Frage.
Ja, Chalukka und Kaffeefahrt. Tatsächlich habe ich mich mit der Thematik überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich hatte im Forschungsschwerpunkt neuere und amerikanische Geschichte, beziehungsweise Südamerika, Nordamerika in dem Fokus und wollte mich eigentlich auch auf die Minderheiten in den USA spezialisieren. Habe ich dann tatsächlich aber nicht gemacht, weil ich dann eben weiter in die jüdische Geschichte reinkommen. Dann wollte ich eigentlich meine Gauchos, meine jüdischen in Argentinien irgendwie ein bisschen untersuchen. Dann aber auch gemerkt, ja, das ist jetzt quellenforschungsmäßig und Forschungsstand Heidelberg auch schwierig. Und hatte dann im Praktikum über den Herrn Dr. Siegel einen neuen Schwerpunkt gesetzt bekommen über ihn. Weil er beschäftigt sich mit Häfen, Bahnhöfen als Orte des Exils, wie er das auch bezeichnet, also als Orte der Begegnung. Wie waren solche Orte in den 30er Jahren aus? Auf was waren sie ausgelegt? Beispielsweise ein Beispiel war der Hafen von Triest als Knotenpunkt zwischen dem alten Europa und Palästina. Und er hatte sich damals viel mit Zeitungen beschäftigt, beziehungsweise mich dann darauf angesetzt, dass ich doch mal schauen sollte, wie innerhalb der jüdischen Zeitungen über die Freimann-Bibliothek der Uni Frankfurt, über das Digitalisat, wie Triest beschrieben wird oder generell, wie es mit diesen Häfen alles aussieht. Und da habe ich relativ wenig gefunden und dann meinte ich, dürfte ich jetzt mal eine meiner Kompetenzen ausleben? Und er hat dann gefragt, ja, was wäre denn die Kompetenz? Ich könnte Ihnen in die jiddischsprachigen Zeitungen mal reinschauen. Und dann meinte er, warum kannst du denn Jiddisch? Meinte ich, farwos nicht. Also, und hab mich dann etwas reingesetzt. Und dann doch
das heißt, tatsächlich. Du hast da hier schon Seminare genommen?
Da hatte ich hier schon ein Jiddisch-Seminar tatsächlich und beim Herrn Professor Gruschka.
Und warum? Also ich meine, hast du gehört, kann man Jiddisch lernen? Doch, das mache ich mal.
Ich war immer sprachinteressiert. Ich habe in der Grundschule fast alle deutschen Dialekte aus Langeweile immer mit einem Kommiliton, mit einem Schulkameraden nachgemacht. Also sind die Werner-Filme auch nicht ganz unschuldig. Und hatte dann, ich habe im Bachelor habe ich auch Germanistik studiert und da habe ich mich eindeutig in dieses Mittelhochdeutsch verliebt. Und dann auch.
Ist du bist Min und ich bin Din, ist das?
Genau, okay. Saß auf einem Stein und das ganze Zeug. Und habe da ewig viel dann auch tatsächlich Epen gelesen oder immer in Epen rumgewühlt. Hab ja auch einen Namensvetter, den Erek, den ich dann auch mal im Ganzen auf Mittelhochdeutsch an mich rangetraut habe. Ganz habe ich ihn nicht geschafft. Aber irgendwie war dann das Sprachinteresse dran und dann habe ich irgendwann herausgefunden, es gibt da also mittelhochdeutsche Derivate und dann meinte jemand, ja, hast du mal von Jiddisch gehört? Und dann fand ich das irgendwie unglaublich spannend, habe hier gleich das Seminar besucht, habe mich in diese Sprachwelt, in diese Kulturwelt verliebt, habe viel zu viel von Scholem Aleichem mittlerweile gelesen. Ich habe jetzt erst ein Buch von einem Kommilitonen aus Krakau mitbekommen, Jiddisch auf der einen Seite, Polnisch auf der anderen, Das Messer, kleine Geschichte aus den 1890er Jahren, glaube ich, veröffentlicht. Und das konnte man dann jetzt erstmals auch bewusst anwenden.
Das heißt, stopp, aber du musst dann auch Hebräisch, zumindest das Alphabet.
Richtig, und man muss sich zumindest ein bisschen mit den Floskeln auskennen oder dann natürlich auch wissen, weil bestimmte Wörter, die sind ja einfach dann aus dem Hebräischen direkt herübergewandert. Ja. Muss man auch wissen, dass das ja dann auch in der hebräischen Schreibweise eben unvokalisiert dargestellt ist, dass man sich da ein bisschen auskennt und da kommt dann der Vorteil, wenn man eben Mittelhochdeutsch oder wie ich dann Dialekt interessiert ist, dass man dialektal auch ein bisschen weiß, wie können Worte sich verändern, weil Jiddisch ja auch es ist nicht alles in JIVO-Transkriptionen veröffentlicht worden. Es gab dann immer eigene Dialekte und dann muss man eben wissen, okay, hier könnte jetzt aber auch mal ein A stehen. Also es ist auch eine eigene Philologie, die man dann an sich selber entdeckt.
Das ist richtig toll. Und hast du deinem Professor weiterhelfen können durch
Tatsächlich. Jiddisch? Ich habe einige einige kleine Anmerkungen zum Hafen von Triest gefunden, wo dann eben den Lesern, ich weiß nicht, ob die New Yorker oder die galizischen Zeitungen waren, die dann auch eben erklärt haben, wo man wann hin muss, wann welcher Synagogendienst ist, wer tatsächlich aus der eigenen Sprach- und Religionsgemeinschaft der Ansprechpartner im jeweiligen Viertel dann ist. Und welche, also teilweise auch wirklich die italienischen Worte, was sie übersetzt heißen, dass man sich wirklich zurechtfinden konnte an diesem Hafen anhand von solchen Zeitungsartikeln. Das war mal mehr, mal weniger hilfreich, aber er fand es faszinierend, weil eben dann auch dieser Hafen als Ort der Begegnung in den jiddischsprachigen Zeitungen rezipiert wird. Und das war das Spannendste.
So kamst du dann auch zu deinem Thema.
Richtig, weil ich hatte mich dann, also das war dann auch wirklich der Zufall, der dann in die Recherche gespielt hat. Ich hatte mich im Jüdischen Museum in Berlin in die Datenbank eingeloggt, also da war ich noch in Hamburg, und hatte einfach mal Triest eingegeben, so als Suchpunkt. Vielleicht gibt es ja irgendwie Sammlungen, Bilder, Fotografiealben oder dergleichen. Und da war tatsächlich ein Tagebuch von einem Leonhard Jakobsen aus Hamburg mit dabei, handschriftlich, von 1934. Und das fand ich faszinierend, weil ich dachte, oh, spannend, jemand, der nach Palästina reist, aber ja anscheinend wieder zurückkommt. Und so ungeschult oder geschult, wie man aus dem eigenen geschichtlichen Bildungsapparat kommt, denkt man sich, 34, Jude, nach Palästina, Tourismus und wieder zurück, spannend. Also, weil es überhaupt nicht meinem Klischee von, wir müssen alle nach Palästina und natürlich, es gibt ja auch immer diesen zionistischen Gedanken, und dass das aber jemand war, der aus einer ganz anderen Gegend kam und das wirklich noch als Urlaub wahrgenommen hat. Und habe dann dieses Buch, auch wenn es mir nichts genützt hat, eigentlich in dem Moment, als ich dann das Praktikum in Berlin hatte, direkt zum Jüdischen Museum gegenüber ins Archiv gesagt, ich hätte gerne dieses Tagebuch, und habe mich ein wenig darin verloren und hatte dann darin den Gedanken gefunden, jüdischer Tourismus als Konzept und vor allem auch in seiner Stellung zu einer Zeit, wo ja gerade der Zionismus und das Siedeln nach Palästina viel interessanter ist als das einfache oriental-touristische Hinreisen. Und das hat sich bei mir dann im Kopf fest verhaftet, habe dann mein Praktikum gemacht und habe das irgendwie weiter verfolgt. Und dann habe ich natürlich, dann kam mir mein eigenes Studium wieder in die Quere, weil ich hatte ja neuere und Südamerika-Geschichte. Das heißt, es musste eigentlich zumindest in einem der beiden Schwerpunkte sein, und neuere geht nur bis 1900. Das heißt, 1934 fällt rein von der Zeit schon raus. Und dann habe ich mich mit den Anfängen des Tourismus beschäftigt in Palästina und bin dann darüber eben zu meinem Titel Chalukah und Kaffeefahrt gekommen.
Sag mal in ein paar Worten, worum es genau geht.
Es geht im Grunde um die Frage, warum reist man als europäischer Jude, als Tourist, als Reisender nach Palästina? Und meine These war ein Begriff, der in der Forschung so auch ein wenig auftaucht, den ich dann aber nochmal vor allem in seiner Entwicklung etwas genauer darstellen wollte, ist der Begriff des Zionstouristen. Dass ich also mir die Vorstellung nehme, der jüdische Reisende kommt, also warum kommt er nach Palästina? Kommt er aus der Religion? Kommt er aus der Politik? Kommt er aus dem vergnügungssüchtigen Sektor? Was sieht er? Was will er sehen? Und was macht er dort? Genau, und das hatte ich dann unter anderem, weil ich im gleichen Abzug in Berlin ein wunderschönes Büchlein gefunden hatte, das nicht mal datiert ist, ich habe es 1913 datiert ungefähr, ist der kleine Reiseführer für jüdische Touristen.
Innerhalb Palästina dann?
Ganz genau. Also wobei der Begriff Palästina muss ja dann auch wieder eingeschätzt werden. Das ist für die einen ist das Begriff des Heiligen Landes, dann ist es nochmal viel mehr, dann haben sich die Zionisten schon zerstritten, wo hört was auf, ist Hebron, Safed, gehört das noch dazu oder ist das wieder abseits? Also diese beiden Provinzen, aus denen sich dann das spätere Mandatsgebiet herauskristallisiert hat, unter anderem. Das war dann mein Forschungsgebiet geografisch, und interessensmäßig habe ich eben versucht, mir also den jüdischen Touristen herauszufinden, was unglaublich schwer war, weil er so nicht existiert.
Ja, die Frage ist natürlich auch, welche Quellen kannst du nutzen? Also ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, wir reden nur vom deutschsprachigen Raum.
Vornehmlich, ja. Also der Englische und das Italienisch-Französische, das kommt alles mit dazu. Es gibt ja dann auch sehr schnell sehr viele internationale Bewegungen, die Alliance Israelite, die in Paris dann ist, die sich in den 60er, 70er Jahren da herausbildet. Ein Moses Montefiore, der eigentlich ein Londoner Bankier ist, aber das sind eben Figuren, die für das europäische Judentum dann zentral werden und dann auch zentral mit diesem Reisegedanken auseinandersetzen.
Und Quellen genutzt, die deutsch, hebräisch, jiddisch waren?
Alles, was ich finden ließ. Also das Jiddische geht dann etwas in den Hintergrund, da gibt es tatsächlich weniger, weil der jiddischsprachige Raum, der nach Palästina geht, ist, kommt erst ab 1882, und das wird ja dann später unter der Aliyah zusammengefasst, also die große Siedlungsbewegung, die dann damit anfängt. Und das sind eben keine Touristen.
Über welchen Zeitraum reden wir, den du unter die Lupe genommen hast?
Im Prinzip von den Anfängen des, in Anführungszeichen, jüdischen Tourismus bis zum Ersten Weltkrieg.
Was ist der Anfang?
Der Anfang, also ich habe den Anfang besetzt mit der ersten Reise von Moses Montefiore im 1826, wenn ich mich noch richtig entsinne. Davor greife ich auch Reisende auf, das sind die, was war der Begriff, die Mischolachim, also die Reisenden aus Palästina, die Geld anwerben, die dort immer wieder unterwegs sind in Europa, um Geld für den alten Jeschuf, den alten Jeschuf, wie es dann später genannt wurde, zu sammeln, um dort eben den ansässigen sephardischen und später vor allem aschkenasischen Juden ein Leben innerhalb der religiösen, traditionellen Vorstellungen zu ermöglichen. Abseits weltlichen Arbeitens.
Wenn du dir deine Quellen anguckst, was waren denn die Hauptgründe, oder anders gefragt, wie waren die Haupthintergründe der Reisenden? Waren das Touris Vergnügung, waren das Touris Religion oder waren das Touris Nahosten, Orientalismus?
Tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es wäre jetzt einfach zu sagen, es ist das vermögende Bürgertum, was sich hauptsächlich es leistet, eine Orientreise zu veranstalten. Das stimmt auch so. Was tatsächlich aber das touristische Reisen nach Palästina anbetrifft, kommt das ja aus einer ganz anderen Tradition bei Palästina, wenn man es aus einer jüdischen Perspektive sehen möchte. Wir haben seit dem Mittelalter die Sterbetouristen oder die Sterbereisenden. Das heißt, diejenigen, die vor allem unter der Bedingung nach Jerusalem gehen, dass sie jetzt am Ende ihres Lebens sind und nach religiöser Vorstellung in Jerusalem Erde beerdigt werden wollen. Das sind an sich keine Touristen, es sind aber auch keine Siedler. Es ist wirklich nur noch sozusagen der letzte Gang im Prinzip. Kommt aus einer kabbalistischen Vorstellung, dass sich die Seele, wenn sie auf europäischem Festland stirbt, unter der Erde nach Jerusalem walzen muss und dadurch eine Art Vorhölle sozusagen geht. Aber wenn wir uns dann die Touristen später anschauen, die sich das leisten können, sind es tatsächlich nur Großverdiener in den ersten Phasen und erst eigentlich in den 1880er Jahren, 1890er Jahren gibt es dann Gesellschaften, die es auch den weniger Bemittelten erlauben, überhaupt irgendwie nach Palästina zu kommen. Ein großes Beispiel sind dann die Studentenreisen vor dem Ersten Weltkrieg. Das sind keine Großvermögen, also natürlich, die kommen alle aus gut betuchten Häusern und die können sich alle ein Studium leisten, das ist ja auch nicht ganz günstig, aber es sind jetzt kein Montefiore, der es sich leisten kann, weil in Jerusalem die Pest tobt und in Syrien ein Aufstand, mal 2 Monate in Ägypten zwischen seiner Reise auszuharren. Genau, aber da kommen wir dann auch schon in eine ganz andere Zeit und unter ganz andere Bedingungen.
Die Großverdiener sind dann aber auch nicht die, die aufgrund der Religion hinreisen?
Tatsächlich schon. Okay. Ein Moses Montefiore zum Beispiel, da gibt es diese schöne Anekdote, die auch in seiner Biografie wiedergegeben wird, dass sie, ich glaube, es war eine Soiree in Italien mit seiner Frau und sie blickten ein wenig über das Meer und dann philosophierten sie über Palästina bzw. über Eretz Israel und sagen, dass es doch mal wichtig wäre, dieses Land zu bereisen, auch vor allem aus der Perspektive einer religiösen Erneuerung. Man hatte ja gerade 1826, also das war Anfang der 1820er Jahre in Europa, in Deutschland, die Hep-Hep-Pogrome mitbekommen. Also man wusste immer noch um die Verfolgung. Man versuchte, sich seine eigene Existenz irgendwo zurechtzulegen. Man hatte die Maskilim, die natürlich an die Integration strebten, auch in England natürlich dann rezipiert wurden. Aber man hat etwas gefremdelt, wie man jetzt eigentlich mit Israel umgehen soll. Und Montefiore zum Beispiel kommt gerade über seine Frau Judith, die da aus meiner Perspektive viel wichtiger ist als er. Er hat viel später gemacht, aber sie hat ihn eigentlich auf Palästina getrieben oder auf Israel, die dann eben aus dieser religiösen Perspektive oder aus Perspektive einer religiösen Erneuerung, einer Pilgerreise eigentlich ihn dann mobilisiert. Und dann wird es ewig lang verschoben und dann traut man sich das endlich mal nach ewig langen Vorbereitungszeiten in dieses Land zu gehen. Und die Beschreibungen sind also von einer Symbolik aufgeladen, sei es nicht nur über Judiths Tagebücher, auch aus den Berichten von Moses, die nehmen dieses Land komplett als Land ihrer Väter wahr. Auch wenn ihnen die Kultur, das sind englische Großbürger, die sind, weiß Gott, anderes gewöhnt, die sind es gewohnt, um 18, 19 Uhr mal schnell die Klamotte zu wechseln, weil es ja jetzt Zeit wird, den Frack anzuziehen und solche Sachen und landen in einem Land, wo ein ganz anderes Judentum vorherrscht, als sie es sehen. Aber sie sehen es ein bisschen auch wie aus christlicher Perspektive und ich bin mir sicher, dass da das eine und das andere auch eingefärbt hat, als fast schon idealisierte Form der eigenen Religion in gewissen Perspektiven.
Okay, so das ist ursprünglichere als das, was Sie vielleicht selbst haben.
Richtig, vielleicht nicht ganz kritiklos. Ich bin mir sicher, dass da bei mir Schuf dann auch der ein oder andere Quergedanke kam, aber ein Montefiore sieht es vor allem als vor allem auf religiöser Perspektive als ein kleines Ideal und eine Welt, die es auf jeden Fall zu schützen galt.
Und was ist dann der Unterschied zwischen, oder gibt es einen Unterschied zwischen den christlichen Pilgern und Pilgerinnen und den jüdischen?
Es gibt keine jüdischen, wenn wir das jetzt mal ganz auf die Spitze treiben möchten. Also in der Anfangsphase. Das christliche Pilgern hat ja eine unglaublich lange Tradition. Also da müssen wir nicht erst auf die Kreuzzüge oder dergleichen gehen. Dieses Bild nach Jerusalem einzureiten und sowas, das wird ja dann auch ewig lange immer wieder zelebriert im Christentum. Ein Kaiser Wilhelm lässt sich fünffach ablichten, wenn er da mit seinem weißen Schimmel endlich durch das Damaskustor reitet. Im Judentum ist das Pilgern, also Pilgern verstehen wir jetzt hier als hin, aber auch wieder weg, relativ, nennen wir es mal unbekannt, unbeliebt. Also im sephardischen Judentum gehört es relativ schnell zur Tradition, dass man an die Gräber der Heiligen, der Tzadikim oder Tzadikot, gibt ja auch heilige Damen, einmal in seinem Leben pilgern sollte. Aus aschkenasischer Perspektive ist das eine Eigenheit. Also dass die Rabbiner das vielleicht mal irgendwo in Angriff nehmen unter größter Aufwendung auch dann der Gemeindemittel, das gibt es sicherlich vereinzelt. Diese letzten Reisen, was ich erwähnt habe, das gibt es, was ja auch irgendwo dann in den Pilgercharakter
hat. Ja, aber das Pilgern finde ich, Pilgern ist schon ein von A nach B und von B wieder nach A.
Es kommt auch darauf an, wie wir das Pilgern definieren. Aber dass man sozusagen, dass die Fürther Gemeinde 1780 sagt, okay, und jetzt sammeln wir Geld und reisen alle nach Jerusalem und schauen uns die ganzen Gräber und alles an, das gibt es so nicht. Es kommt dann erst tatsächlich, wenn sich die jüdische Aufklärung mit den Orthodoxen langsam in die Haare bekommt oder die Neo-Orthodoxie herauskristallisiert, da hört man das dann doch immer mehr, dass gerade dieses dreimal im Jahr sollst du pilgern, also auch diese entsprechenden Bibelzitate öfter wiederholt werden und dann wird das so langsam aber sicher in die Religion auch eingefädelt, zu pilgern als Jude.
Und genau das meine ich. Und genau dieses Pilgern, man kann ja Montefiore, kann man da pilgern sagen?
Ich würde schon sagen, weil die Orte, die er sich anschaut, geben das eindeutig her. Also es geht alles, wenn wir sagen, Pilgern ist einen aus der eigenen Perspektive religiös aufgeladenen Ort nicht nur zu besuchen, sondern zu erleben, also wieder zu beleben, um es mal so auszudrücken, dann ist das bei Montefiore durchaus der Fall. Ich weiß nicht mehr, an welchen Gräbern er steht, aber er heult fast überall.
Und seine Frau?
Na, Judith natürlich auch. Sie ist die begeisterte Dame, die das alles mit aufnimmt. Und das Spannende ist ja dann auch, was ich eben versucht habe, in dieser Forschungsarbeit darzustellen, dass das über dieses Pilgern oder Reisen dann hinausgeht, dass die Leute nicht sagen, wir waren in Palästina, Dankeschön, war nett, nächstes Jahr vielleicht mal wieder, sondern dass die Leute sich nachträglich über große Investitionen und über die Philanthropie an dieses Land binden, weil sie in dieses Land gehen, die Armut des Landes und der Leute sehen und dann auch aus dem Gedanken jüdischer Brüderlichkeit oder glaubensgenossenschaftlicher Gedankengängen versuchen, den Leuten irgendwie etwas zu helfen.
Und genau da würde ich jetzt zum Beispiel da sagen, das ist aber doch den Christen nicht unähnlich, die in Israel waren und nach Bethlehem, Jerusalem gegangen sind und danach gesagt haben, wir machen da irgendwie, keine Ahnung, einen Orden auf oder helfen dem und dem existierenden Orden und der, weiß ich nicht, Grabeskirche oder sonst was. Ist doch, so große Unterschiede gibt es doch da gar nicht.
Tatsächlich, also es ist sehr ähnlich. Bei Thomas Manns Bodenbrook gibt es ja auch den Jerusalem-Stickkreis, wo man dann, ich glaube, Socken nähen sie da im Familienkreis für die Waisenkinder in Jerusalem. Da ist man sich tatsächlich sehr ähnlich. Also beide haben den Eindruck, diesen Menschen geht es schlecht. Diese Menschen brauchen aus einer zivilisatorischen Perspektive Hilfe. Das ist ja das 19. Jahrhundert in seiner kolonialen Gustizität. Aber es gibt eben auch aus jüdischer Perspektive, also das ist relativ neu, die Christen, diese Förderung, die ist immer relativ da. Aus jüdischer kommt da was dazu. Also die Chalukah, das heißt die Jerusalem-Spende, wenn man
also das mal so übersetzen darf. Also das wollte ich ohnehin noch fragen, weil wir hatten ja mit dem Titel, den hatten wir noch nicht erwähnt, Chalukah und Kaffeefahrt. Erklär Chalukya. Was heißt Chalukya?
Genau. Also die Chalukya also ist eigentlich die ursprüngliche Form der Jerusalem-Spende. Das Ganze kommt aus der CDK, also der Mildtätigkeit, wenn man das so übersetzen möchte. Also Chalukya bzw. diese Spende gehört auch zu den Mitzvot.
Mitzvot sind die guten Taten.
Genau, also ist auch, hat auch einen essentiellen Punkt innerhalb der Religion, die Tzedaka. Und die Chalukya heißt im Prinzip einfach, dass wir die jüdische Gemeinde im Heiligen Land, in Eretz Israel, finanziell unterstützen, um ihnen sozusagen ein gottesfürchtiges und der Religion treues Leben zu ermöglichen. Also auch diesen Jeschuf, diese alte Gemeinde in sich und in ihren Regeln, vor allem in ihrer Religionsausübung, auch aus, ja, einfach aus einer Unmenge an Gründen zu erhalten. Sich aber daraus, also das geht nicht nur in eine Richtung, man verspricht sich ja auch selber auch was daraus. Beispielsweise das eigene Seelenheil.
Und hast du jetzt in dem Zeitraum, den du dir näher angeguckt hast, hast du da Wandlungen gesehen bezüglich des, ich nenne es jetzt auch mal Tourismus, dass du sagst, ja, früher waren es eben eher, du hast es vorhin schon gesagt, die ganz Reichen, dann kamen die Studierenden noch dazu. Waren es vor allem Männer eigentlich, die gereist sind, oder war das ganz unterschiedlich?
Also die Palästina-Reise per se, wenn wir es jetzt mal außerhalb des jüdischen Rahmens betrachten wollen, ist komplett gemischt geschlechtlich. Also natürlich, die Berühmten sind eher immer die Männer, aber eine Gräfin Ida Hahn-Hahn, wie sie sich selber genannt hat, hat...
Sie hat sich selbst so genannt, sonst hat sie niemand so genannt.
Also sie ist Gräfin, aber ich glaube, der Name war noch etwas anderes. Das Hahn-Hahn ist dann eher so, auch, glaube ich, etwas Kunstname gewesen, wenn ich mich richtig entsinne. Die hat in den 1840er Jahren, hat die auf eigene Faust, ist die durchs Heilige Land auf dem Kamel geritten. Jetzt nicht auf eigene Faust, man hatte ja immer Leute um sich und... Gerade die ortskundigen Führer waren ja unablässig, aber sie gehört eigentlich auch zu den ersten Frauen, die dann auch europäisch groß rezipiert werden. Sie hat in 3 Bänden ihre orientalischen Briefe dann veröffentlicht, wo sie dann eben die ganzen Gemeinden durchreist, wo sie das alles beschreibt. Also Frauen gehören neben den Männern auch immer zu den großen Reisenden mit dazu. Was die jüdischen Reisenden anbetrifft, tauchen sie auch innerhalb der ersten großen Gesellschaftsreisen auf. Also ich hatte vorhin schon Judith erwähnt, die viel wichtiger ist als ihr Mann, was diese erste Reise anbetrifft. Bei den Makkabäen ist dann 1895 diese erste Pilgerreise oder jüdische touristische Reise 1905, die nächste aus deutscher Perspektive, haben wir, glaube ich, nicht die Hälfte, aber doch immer einen Großteil an Frauen mit dabei.
Und wenn du jetzt, konntest du beobachten, wenn die wieder zu Hause waren, also irgendwo Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, kann es auch sein, dass dann jemand gesagt hat, du, das war so toll, ich zieh dahin?
Das ist relativ, also da kommen wir jetzt in die Sparte des Frühzionismus oder vielleicht auch noch abseits des Zionismus, ist relativ selten, dass die Leute sagen, oh ja, hier muss ich auch hin.
Ich möchte gerne in der Wüste auch mithelfen, den Staat.
Die Leute sind, also man darf nicht unterschätzen, dass die Leute doch ihre eigenen europäischen Sitten und Gebräuche gewöhnt sind, dass sie natürlich auch die Armut vor Ort sehen und natürlich in vielen Fällen auch unterstützen wollen, aber dass es ein, sagen wir mal, wirtschaftliches Interesse oder ein tragendes Interesse gibt, was die Leute dann auch nachträglich sagt, okay, hier kann ich meinen Betrieb aufmachen oder hier kann ich auch dann dauerhaft wohnen. Das gibt es sehr selten. Es gibt auf der orthodoxen Perspektive, also litauischen Peruschim oder dergleichen, gibt es viele, die eben dann sagen, okay, sie wollen jetzt ihr Leben komplett Gott widmen und dem Studium. Deswegen gehen sie nach Jerusalem, das gibt es.
Wenn osteuropäische orthodoxe Juden nach Eretz Israel ziehen, verzichten sie dann dadurch automatisch auch auf ein besseres Leben oder ist das, was den Lebensstandard betrifft, eher gleichwertig?
Ich wage mich da jetzt in von mir unerforschtes Territorium, aber ich würde behaupten, es ändert sich perspektivisch wenig. Es gibt einige Komplikationen der Aschkenaz, also sobald die aschkenasische Gemeinde viel größer wird im alten Yeshuv, also vorher war es sephardisch, die meisten Gemeindemitglieder waren Bürger des Osmanischen Reiches, hatten also in der Form auch Rechte, konnten dann im Zuge politischer Zugeständnisse der 1840er Jahre und dergleichen, konnten sie auch am wirtschaftlichen Aufschwung der Region teilhaben. Also die meisten waren Handwerker, waren in irgendeiner Form auch also in Arbeit organisiert und nicht angewiesen auf die Chalukya-Spende. Die aschkenasischen Juden hingegen, für die war das alles Neuland. Die hatten keinen Pass, die konnten in den seltensten Fällen offiziell arbeiten. Die waren zwangsläufig wirklich auf diese Spende angewiesen. Das heißt, die sind auch unter der Bedingung dorthin gekommen, dass sie sich eben dem religiösen Leben weihen wollten und eben nicht noch weiter wie im Städtel dann irgendwelchen handwerklichen Berufen frönen wollten.
Da war die normale, also die sprach Arabisch?
Ja, also wir haben arabische Dialekte, wir haben auch Judeo-Spanisch tatsächlich, eine relativ große Gemeinde, also diese ganzen Vertriebenen aus der Iberischen Halbinsel. Das heißt also sprachlich allein schon da irgendwie mit dem eigenen Russisch oder mit dem Jiddisch zurechtzukommen, ging nur innerhalb der eigenen Gemeinschaft. Man hat sich dann immer weiter separiert und war immer stärker auf diese Chalukka angewiesen. Und das Ganze hat dann geknallt, als es zum ersten Balkankrieg in den 1850er Jahren gekommen ist, britisch gegen das Osmanische Reich. Und Russland hat in dem Moment auch Teilhaber des Krieges, hat die sämtliche Geldzugänge nach Palästina abgeschnitten. Und Russland war eins der größten Geldgeber, oder die russischen jüdischsprachigen Gemeinden, die sowieso die größten Gemeinden waren, waren die größten Geldgeber oder größten Spender in den Chalukka. Das heißt, der ganzen Palästina-Gemeinde ist plötzlich der Hahn zugedreht worden. Und plötzlich war die Gemeinde sozusagen in einer riesigen Krise und Hungersnot gefangen. Und da kommen
was,
dann unsere Touristen.
Wenn wir sagen Gemeinde, wie viele Menschen sprechen wir?
Da bin ich tatsächlich überfragt in der Zeit. Ich meine, wir rechnen so mit den 10.000 bis 15.000, wenn ich mich richtig erinnere, was den Jeschuf in der Zeit, also um 1850 anbetrifft. Vielleicht sind wir da auch schon bei etwas weit mehr, müsste ich jetzt raten.
Oh, dann, ich habe dich unterbrochen, und dann kommen die Touristen wieder ins Spiel, weil eben
weil die
Geld reinbringen.
Richtig, und weil die jetzt schon eine Bindung haben mit dem Land.
Ja.
Oder weil sie gerade dabei sind, eine Bildung mit dem Land auszubilden. Also ein Montefiore ist der Erste, der sich immer wieder hinstellt. Der Mann reist in seinem Leben, ich glaube, 7 Mal nach Palästina, das letzte Mal im Alter von 91 Jahren. Der sich hinstellt und sagt, wir müssen dieser Gemeinde helfen, der fliegt jetzt alles da weg. Und dann sind es Jüdinnen und Juden aus Europa, die über Spenden sozusagen das weg oder das versuchen auszugleichen, was jetzt durch die Chalukka flöten gegangen ist aus Russland. Und sie gehen darüber hinaus noch einen Schritt weiter. Sie sagen, okay, wir können den Leuten nicht nur irgendwie mit Geldgeschenken in irgendeiner Form ihren Lebensstandard oder überhaupt ein Leben versichern, sondern wir müssen denen auch durch philanthropische Investitionen nachträglich oder weitestgehend helfen. Und ein Montefiore ist der Erste zum Beispiel, der dann also Häuser bauen lässt, Betriebe versucht zu institutionalisieren und einzuwickeln, die Leute auch an Arbeit heranzutrauen. Das mag jetzt etwas gemein klingen, aber versuchen also den Leuten einen eigenen Lebensstandard über ihre eigene Arbeit auch zu ermöglichen, dass sie eben unabhängiger von der Spende sind. Aber da gibt es dann eben auch die ersten Kritiker. Und da werden die Reisenden dann unglaublich wichtig, was auch das Palästina-Bild in Europa ausmacht.
Und woher hast du vor allem deine Informationen gezogen? Also war das vor allem Reiseliteratur, private, wie du vorhin erwähnt hattest, war ein Jörg Jakobson, war glaube ich sein Name,
ja, der
Tagebuch? Oder waren das auch so Baedeker, wo hast du am meisten draus speisen können?
Also was die Zeit nach den 1850er Jahren, 1856 kommt der erste, anbetrifft, da ging es dann tatsächlich an die Reiseführer. Also an Meyer, ein Baedeker, an Murray ist der Erste, ein Engländer, der da was verfasst. Da sind es dann aber eher natürlich normierte Beschreibungen. Da kann ich wenig rausziehen, was jetzt den Alltag im Jeschuf anbetrifft. Das wird da in wenigen Kommentaren immer beschrieben oder generell, was diese Reisen anbetrifft. Tagebücher aus der Zeit sind in unveröffentlichter Form mir leider nicht untergekommen. Hätte ich gerne gehabt, irgendwo noch eine Handschrift von einer Jüdin, die zufällig in den 1860er Jahren sich das auch erlaubt hat, da mal hinzureisen. Ist auch nicht, auch weil die Zahl der Reisenden einfach auch gering ist. Das Schöne ist aber, die reisen und die eben aus vermögenden Haushalten kommen, die haben sowieso schon ein gewisses gesellschaftliches Prestige und die werden dann natürlich auch im Pathos der Zeit oder im Ethos der Zeit natürlich mobilisiert, das Ganze auch zu veröffentlichen. Und da gibt es dann eine Unmenge an Pilgerbeschreibungen, die meisten christlich, aber im Falle, Montefiore wird erst posthum oder erst später von seiner Frau Judith in den 1860er Jahren, glaube ich, erst veröffentlicht, die Tagebücher. Haben wir allerdings auch jemanden wie August Viktor Frankl, der das gleich veröffentlicht, seine Palästina-Reise. 3 Bände nach Jerusalem, Ausrufezeichen. Und da können
Bin
wir,
there.
Richtig, genau. Und der dann natürlich dann das alles beschreibt, was er erlebt, aus einer jüdischen Perspektive, was völlig neu ist. Also christliche Pilger haben wir immer wieder, Ida Hahn, die Gräfin, die in den 1840er Jahren reist, die beschwert sich auch schon, dass dort unten alles kreuz und quer geht und dass der Jeschuf an sich nicht lebensfähig ist für sich. Das interessiert aber keinen. Nicht im eigentlichen Sinne, dass es irgendwie öffentlich diskutiert würde. Ein Frankl, der dann in den 1850ern, österreichischer Jude, Schriftsteller, der dort auch eben auch selbstperspektivisch zu einer religiösen Erneuerung, der sich da auch dann nachträglich immer wieder an Palästina bindet. Wenn der Leopoldstädter Tempel in Wien gebaut wird, dann ist er derjenige, der diesen Stein organisiert aus Jerusalem, um den eben in den Tempel einzusetzen und dann eine nachträgliche Verbindung zu schaffen. Der ist der Erste, der auch aus jüdischer Perspektive sich hinstellt und sagt, ich als Jude sehe hier einige Probleme. Und den Jeschuf dann angreift. Und plötzlich wird das eben rezipiert. Und plötzlich stellen sich innerhalb der europäischen Gesellschaft immer mehr Gemeinden, vor allem dann auch die Deutschen, die Frage, was machen wir denn jetzt? Also wie können wir den Leuten denn helfen? Nachträglich oder aus einem zivilatorischen Perspektivchen vor allem so, dass es den Leuten besser oder selbstständiger ergeht.
Und wie wurde dafür geworben? Also in welcher Form? Finde ich das in irgendwelchen Gesangsblättchen? Gibt es in der Zeitung, kommt, reist nach Palästina?
Wie? Also das Reisen wird tatsächlich gar nicht beworben. Leider. Oder fände ich sehr schön.
Spendet dem unserem Projekt in Palästina?
In allen Büchern, in allen Blättern, alles ruft zur Spende auf. Also 1850 ist Montefiore der Erste, der ein Pamphlet aufsetzt mit Gebt Geld, es fehlt diesem Land an Philanthropen. Selbst Frankl, der das ganze Land unglaublich kritisiert, endet sein dreibändiges Werk auch eben damit, dass man neu gegründete Institutionen in Palästina unterstützen soll.
Und Reisen wird gar nicht beworben? Also so tatsächlich. Nein, so dieses Baedeker, ich kaufe mir den
Baedeker. Okay. Also die Baedeker-Reihe, das kommt dann erst in den 1870ern, das kommt auch erst mit Thomas Cook und dem Orientourismus, dass das überhaupt wirtschaftlich tragfähig wird, dass man sich dort irgendwie investiert oder überhaupt Interesse haben kann, um sich das zu leisten.
Okay, wir sind noch davor und da geht es wirklich noch um Investitionen, damit überhaupt was entstehen kann.
Richtig, da geht es um eine Lämmelschule, also dass die Leute in irgendeiner Form eine schulische Bildung erhalten. Da fliegt auch der halbe Jeschuf auseinander, als man da aus europäischer Perspektive kommt und dann eine Schule gründen will, die abseits der Talmudstudie natürlich dann auch, Gottes Willen, Mathematik oder sowas lehrt. Und da, also man reibt sich dann immer weiter. Und gerade diese Palästina-Reise wird dann auch, also hat dann eher einen philanthropischen Reisecharakter. Also dass man gerade in dieser Zeit, muss man sich's leisten können oder man braucht einen Unterstützer, der einen sich das leisten lässt. Also es gibt auch viele, die schicken dann Leute dort runter, um eben ihre aktuellen Institutionen und Investitionen zu inspizieren. Ich habe das dann in der Arbeit, diese Transformation vom philanthropischen Tourismus, der keine Ansprüche hat, der einfach nur helfen will, zum Inspektionstourismus. Also eine Kontrolle der eigens gebildeten Institutionen.
Ich will sehen, was du aus meinem Geld geworden ist.
Ganz genau. Und ob das auch alles so funktioniert. Also Montefiore ist, wenn er nicht selber inspiziert hat, seine Betriebe, hat er jemanden schicken lassen. Auch die Rothschild-Familie hat immer wieder Leute runtergeschickt. Deutsche Gemeinden dann später auch, haben die Kibbutzim, haben sie eigene Vertreter runtergeschickt, um zu schauen, was die Leute brauchen, ob man irgendwas also kaufen kann oder ob sie mehr Land brauchen oder weiß der Geier. Aber da wird dann sozusagen eine erste Bindung über das Reisen auch geschaffen, was eben über so, wir schreiben einen Brief und schreiben, wir brauchen, hinausgeht. Dass man sich auch vor Ort immer von den Sachen überzeugen möchte. Aber das ist dann auch so ein Zwischenschritt von den Anfängen des Tourismus oder was dann hin zum Tourismus führt.
Und also so habe ich es jetzt auch verstanden, dass es praktisch anfängt mit Investitionen, damit überhaupt was aufgebaut werden kann, Reisen einfach aus Religionsgründen, das sich aber so langsam gewandelt hat, auch als es dem Land besser ging. Ich meine, dann hat sich Reisen zum Spaß ja überhaupt auch erst rentiert. Ich reise ja nicht dahin, um dann 14 Tage einfach nur in Armut zu leben und gar nichts davon zu haben. Wo war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht? Gab es so einen Moment?
Was ich nicht gedacht hätte, ist der Einfluss, der Haskala, also der sogenannten jüdischen Aufklärung, auf dieses Reisen und das Verständnis Palästina als auch Reiseort wahrzunehmen, ausgewirkt hat. Das habe ich nicht gedacht. Ich wusste, also die Haskala eben als Idee, das Judentum, sagen wir mal, zu reformieren oder beziehungsweise die Ausübung des Judentums und der jüdischen Bewohner in Europa, vor allem dann in den deutschsprachigen Gemeinden, in irgendeiner Form zu integrieren in die größere deutsche Gesellschaft, hat sich ja das ganze 19. Jahrhundert lang gezogen. Die Akkulturation, was dann später immer als Assimilation verschrien wurde und sowas, wie sich das ausgewirkt hat. Und ein spannendes Beispiel ist eben die Rabbinerkonferenz 1844, wo sich sehr viele liberale Rabbiner aus Europa, vor allem aus den deutschsprachigen Gemeinden, treffen und sagen, okay, Freunde, wir reformieren jetzt mal ein bisschen. Man hatte sich ja vorher schon angegliedert, beispielsweise, dass man eben nicht immer nur hebräische Namen oder israelische Namen den Leuten geben wollte, sondern das Kind kann auch mal Hermann heißen, so nach dem Motto, dass man auch vom Aussehen sich integrieren wollte, auch die Religionsausübung in der Sprache, dass Deutsch eine viel größere Bedeutung auch innerhalb der Schule bekommen hat. Und eins, was auf der Rabbinerkonferenz beschlossen wird, ist, dass man dieses Streben, dieses Prinzip, die Rückkehr nach Palästina, also das Verständnis auch innerhalb einer Diaspora, innerhalb der Galut zu leben, dass man das ablegen wollte oder abgelegt hat. Dass man gesagt hat, wir wollen nicht zurück nach Eretz Israel, wir sind Deutsche oder deutsche Staatsbürger, Bürger dieses Landes, Staatsbürger waren sie teilweise erst in den 1880er Jahren in Bayern. Und wir sind keine, also wir sind nicht nur Juden, wir sind deutsche Juden. Und nicht jüdische Deutsche, wie man das dann einigermaßen auch später noch ausdifferenzieren möchte. Aber es gibt so einen Willen, sich von Palästina abzukehren, weil man sich das lange genug auch aus antisemitischer Hetze hat immer vorwerfen lassen müssen. Man ist ja kein Deutscher, man ist ja nur in der, sozusagen in der Vertreibung. Was will man denn überhaupt? Man
glaubst du es ja mal als dazu. Reaktion?
Ich denke schon, weil man hat ja auch dann, also es gibt ja dann auch andere, dieses Kol Nidre, dieses, was man am Versöhnungstag spricht, was eben die Verpflichtungen, aber die Schwüre auflösen soll vor Gott, hat man ja den Juden immer wieder im Mittelalter vorgeworfen. Ah ja, da habt ihr doch in eurer Religion wieder sowas, was ihr euch kann man nicht trauen. Und man hatte ja immer mit den antisemitischen Hetzen zu tun. Also die, nur weil 18, 19, 20 die Hep-Hep-Unruhen in Deutschland, sagen wir, relativ schnell versagt sind, war das ja nicht aus der Welt, das ganze, die ganze Belegung. Auch wenn man eben gerade in den Landgemeinden schon durchaus integriert war. Man war immer häufig noch, aus Haskalah-Sicht, war man immer ein Fremdkörper und man wollte eben dieses Fremdkörperliche abstreifen. Und gerade im Zuge der staatsbürgerlichen, nennen wir es mal staatsbürgerlichen Erhebung des 19. Jahrhunderts, dieser Wille zum Nationalstaat beispielsweise, war diese Bindung an ein fremdes Gebiet war einfach auch politisch lästig, um es mal so auszudrücken. Und hat das Ganze auch unliebsam gemacht.
Glaubst du, das war eine Entwicklung, die nur im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat?
Das hat, bin ich mir sicher, auch über die Grenzen hinaus immer weiter stattgefunden. Also natürlich immer in anderen Beziehungen. In Deutschland war es eben dann doch ein, würde ich behaupten, etwas speziellerer eigener Weg, einfach mit der Geschichte der deutschen Juden oder der in Deutschland lebenden Juden, die das Ganze noch weiter forciert hat und auch diesen Integrationswillen noch bestärkt hat. Aber das gab es darüber hinaus.
Und sieht man, oder kann man das recherchieren, gibt es Möglichkeiten herauszufinden, dass während dieser Zeit, dass mehr sich abgewendet haben, weniger Spenden geflossen sind?
Es gibt eindeutig einen Rückgang, beziehungsweise es ist schwierig von Rückgang zu sprechen. Wenn wir die klassische Haluka sicherlich aus den Gemeinden rauslesen, geht das zurück, definitiv. Also wie gesagt, spätestens um 1900 ist diese neo-orthodoxe oder die orthodoxe Gemeinde in Deutschland viel kleiner als die liberale Gemeinde, die sich eben von dieser ganzen Beziehung etwas abgesetzt hat. Aber nur weil man zur liberalen Gemeinde gehört oder eben das ganze Judentum etwas, vielleicht nicht wie Abraham Geiger gesehen hat, aber zumindest etwas
hinterfragt oder selbstkritisch.
Genau, oder auch mit einem gewissen historischen Interesse an den eigenen Glauben herangegangen ist, heißt das nicht, dass die Spenden nach Palästina weniger geworden sind. Sie haben sich nur anders verteilt. Ähnlich wie sich der Reisende und seine Interessen beim Reisen gewandelt haben, so hat sich auch sozusagen die Investition gewandelt. Man hat nicht mehr religiös in der Synagoge Geld gesammelt, um nur den Jeschuf zu spenden, sondern man hat Geld gespendet an die Lemmelschule. Man hat Geld gespendet an Bezalel, also die Kunstgewerbeschule. Man hat Geld gespendet an einzelne Kibbuzim, um den Ackerbau irgendwie zu finden. Man hat irgendwelche Vertriebe sozusagen organisiert, die vor Ort die Sachen wirtschaftlich einfach ausgebaut und unterstützt haben. Das heißt also, es ist an sich wahrscheinlich, also weniger Chalukah-Geld gefunden, aber perspektivisch im Ganzen viel mehr.
Also ich glaube, das war bestimmt unheimlich spannend, das alles zu erforschen, weil du einfach so unterschiedliche Quellen hast. Du hast und in den unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Schwerpunkte.
Man muss sich auch viel durchwühlen. Also manchmal sind es nur einzelne Kommentare in irgendeinem Querwerk, wo man dann ein bisschen Gedanken ausziehen kann, weil eine Geschichte des Reisens nach Palästina ist so nicht geschrieben. Die meisten beschäftigen sich mit den Pilgern oder setzen, wenn sie so touristisches Reisen machen wollen, erst 1917 mit der Madanszeit an. Und das andere, das ist ein Nebensatz wert, das ist nichts, das interessiert niemanden. Aber dass man, sage ich mal, auch so eine Art Entwicklung gerade über die Philanthropie und über die Investition rausziehen will, das darf ich mir dann doch in meiner Arbeit ein bisschen auf die Fahne schreiben.
Deswegen ja die 1,0.
Dass das mal ein neuer oder mal ein interessanter Ansatz ist.
Jetzt, wo du sagst, Ansatz, eine Masterarbeit hat immer Anfang, Ende und der geht, das Ende kommt relativ schnell und man denkt sich, eigentlich müsste man da noch reinschauen und das war noch interessant und das nächste Mal mache ich das und das noch mit. Wo denkst du, könnte man noch mal ansetzen, um weiter dran zu forschen?